Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hanna, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Ist Dich Gesund Podcast und zu einer neuen Folge. Und diesmal habe ich wieder einen Interviewgast und auf dieses Gespräch habe ich mich mega gefreut, weil das Thema einfach auch eins meiner Lieblingsthemen ist, weil ich es einfach sehr, sehr interessant finde, weil es sehr, sehr viele Facetten hat. Aber auch, weil es einfach wirklich jeden von uns betrifft. Und zwar habe ich mit Jakob Drachenberg über das Thema Stress, Stressmanagement, Stressbewältigung gesprochen. Und ich finde, das Interview ist mega interessant geworden. Also ich habe selber nochmal so viel gelernt und man hört einfach auch so sehr seine Leidenschaft und man spürt auch direkt, wie viel er zu erzählen hat. Und du solltest auf jeden Fall dranbleiben und dir das gesamte Interview anhören, weil ich glaube, dass man da ganz, ganz viele, oder ich bin mir ganz sicher, dass man ganz viele Impulse mitnehmen kann, und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Magst du dich einmal vorstellen, erzählen, wer du bist, was du so machst, woher man dich kennt?
Boah, das ist ja eine große Frage, könnte ich jetzt anderthalb Stunden reden. Ja, ich bin Jakob Drachenberg, Stresscoach. Das heißt, ich bin total begeistert davon, Menschen zu helfen, besser und gesünder mit Stress umzugehen, und sehe das radikal als Fähigkeit, die uns niemand wirklich beigebracht hat, die aber ganz, ganz wichtig ist. Und das Ganze kann man halt auf eine angenehme, leichte Art und Weise lernen und bringt damit sein ganzes Leben. Jeder Lebensbereich profitiert vom Thema Stressbewältigung, sei es Karriere, Beziehungen, Liebe, Gesundheit, Ernährung, Sport. Es gibt nichts, was damit daran nicht gekoppelt ist. Das mache ich ja einerseits für große Konzerne wie Daimler, Axel Springer, Deutsche Post, Vodafone, Scout24 und so, in Workshops und Vorträgen oder auch Webinaren. Wir machen viel auch online, Podcasts, Instagram, alles, was dazugehört. Und es geht uns eigentlich immer um die Mission, Menschen davon zu begeistern und die mit auf den Weg zu nehmen und einen Rahmen zu bauen, dass jeder sich entwickeln kann. Weil ich, jeder hat es verdient, gesund mit Stress umzugehen. Und es ist halt super schade, wenn Leute leiden und wenn Leute damit Herausforderungen haben und sie wissen nicht, dass man es lernen kann. Genau. Ja, das ist eigentlich so das, was wir täglich machen hier.
Ja, ist auf jeden Fall mega. Ich sag auch mal, ich kenne eigentlich keinen, also keiner meiner Kunden hat nicht ein Problem mit Stress. Und das ist auch tatsächlich immer einer der Hauptfaktoren, warum es zu Problemen kommt. Also deswegen finde ich es auch, ich finde es auch ein mega interessantes Thema, weil man einmal ja körperlich da rangehen kann, was passiert im Körper, aber auch so, was kann man machen? Und es gibt ja eigentlich ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann, ist halt aber immer eine Verhaltensänderung. Und das finde ich immer sehr spannend, auch bei meinen Kunden zu sehen, was sich so verändert.
Ja, es ist eine Verhaltensänderung, aber es ist erstmal eine Gedankenänderung.
Stimmt, ja.
Weil Verhalten folgt Gedanken. Und wenn ich der Geschichte glaube im Kapitalismus, dass ich perfekt sein muss, dass ich stark sein muss, dass ich immer schnell und effizient sein muss, dass ich mich vergleichen muss, dass Konsum glücklich macht und so die ganzen Themen, dann bin ich in einer Stressfalle drin. Und sobald ich nicht lerne, anders zu denken, dann wird Verhaltensänderung super anstrengend, weil die Gedanken immer wieder wollen, dass wir uns dann reinbegeben ins Rattenrennen und immer kämpfen und immer alles kontrollieren wollen und immer mit Druck probieren, Ziele zu erreichen. Ja, demzufolge ist das sozusagen das Schöne beim Thema Stressbewältigung, wenn wir Glaubenssätze auflösen oder auch identifizieren, die uns da reinführen, dann ist die Verhaltensänderung wie so eine reife Frucht, die fällt dann einfach vom Baum. Da muss man sich gar nicht viel anstrengen. Und dann hat man es auch gelöst, das ist das Schöne. Genau, also es geht nicht um To-Do-Listen und Prioritäten und Selbstmanagement, Gott sei Dank nicht, weil die Themen finde ich super langweilig, da bin ich auch selber nicht gut drin, sondern es geht halt um die Qualitäten von Entspannung, Gelassenheit, Ruhe, Balance, Rauszoomen und Reflexion und Bewusstsein. So, und wer das meistert, dann braucht man keine Verhaltensänderung mehr, weil dann fließt es eh.
Ja, ich habe am Anfang des Jahres so einen Business-Kurs gemacht für mich, auch Bezug auf mein Business-Aufbau und so weiter. Und da war auch quasi Taten, Folgen, Gedanken. Und das war für mich auch nochmal, ich habe mich früher tatsächlich nicht so sehr mit Glaubenssätzen beschäftigt, weil bis dahin immer alles okay funktioniert hat. Und eigenes Business-Aufbauen ist tatsächlich auch nochmal vom Kopf her ein ganz anderes Thema. Mhm. Und da konnte ich selbst am eigenen Leib tatsächlich mal erfahren und habe auch wirklich relativ schnell, also innerhalb von 3 Monaten, eine krasse Veränderung gemerkt.
Ja, das ist super cool, dass das halt so wenige Leute checken, weil es wird uns auch nicht wirklich beigebracht. Und das ist ja auch eine echte Leistung, was das Gehirn vollbringen muss. Ne? Wir kommen ja mit einem gewissen, also wir kommen ja so als leeres Buch auf die Welt, dann machen wir Erfahrungen und haben irgendwie auch Autoritäten, an denen wir uns orientieren und lernen dann, Role Modeling zum Beispiel, dass wir einfach nachahmen. Und dann haben wir irgendwann einen Glaubenssatz und der ist halt bestätigt, so von wegen, so funktioniert die Welt. Oder wenn ich ein Ziel erreichen will, dann muss ich mich anstrengen, dann muss ich mich pushen. Und so war es bei mir auch. Ich habe 15 Jahre Leistungssport gemacht. Ich bin jetzt gerade 32 und Wasserball, erste Bundesliga-Kapitän, Nationalmannschaft, Europameisterschaft gespielt und so. Und im Leistungssport ist ein Glaubenssatz, wenn du dein Ziel erreichen willst, dann musst du dich anstrengen. Und wenn du dein Ziel noch nicht erreicht hast, dann musst du dich noch mehr anstrengen. Und wenn du das Ziel nicht erreicht hast, dann hast du dich nicht genug angestrengt. So, und das ist natürlich höchst fatal, Nummer eins, weil einfach, ja, wir können super viel über Anstrengung und Wichtigkeit erhöhen und Bedeutung und Drama und Angst können wir unsere Ziele erreichen. Aber das ist nur eine Energiequelle, die wir haben. Und die Energiequelle Ruhe, Gelassenheit, Bewusstsein und Rauszoomen dürfen wir halt entdecken. So, ne? Und deswegen ist es so schwer, weil es geht auch nicht darum, dass Glaubenssätze immer falsch sind oder immer richtig sind, sondern es kommt halt darauf an, wo du dich bewegst, wie viel Stress hast du, was willst du erreichen, und dann das, dem Gehirn beizubringen, okay, krass, ich habe alles immer gemacht wie meine Eltern. Und das ist auch spannend, sich mal die eigene Stressbewältigung anzugucken und damals zu fragen, wie geht meine Mama überhaupt mit Stress um oder mein Papa oder mein Partner oder meine Kinder. Und dann halt zu sagen, okay, ich löse mich davon los und ich brauche jetzt gerade ein Update für mein Gehirn. Also Windows 98 war 1998, es war top notch, es war wirklich perfekt, besser ging es nicht. So, aber jetzt 2021, obwohl damals Windows 98 mega krass war, hat keiner mehr Windows 98. Aber es liegt nicht daran, dass Windows 98 schlecht war, sondern ist halt aus der Zeit gefallen. Und so ist es auch. Du brauchst, wenn du sozusagen eine Familie auf einmal hast, einen neuen Job, neue Position, Corona, irgendwelche anderen Einflüsse, musst du halt wirklich gucken, ob deine Glaubenssätze noch zu deiner Lebensphase passen. Ne? Und dann kann es sein, dass ein Glaubenssatz dich 20 Jahre super nach vorne gebracht hat, aber du darfst ihn jetzt einfach mal sozusagen loslassen und dir einen neuen Satz holen. Es ist ja nur eine gelernte Geschichte. Die ist weder wahr noch falsch, sondern die nehmen wir halt einfach und die funktioniert entweder und bringt uns sinnvolle Vorteile oder wir stehen uns selber im Weg. Und wenn wir uns jetzt ein Leben angucken von einer fiktiven Person, meinetwegen im Stresscoaching, dann redest du mit der Person und guckst dir an, wie ist der Alltag, wo wohnt sie, ist sie in der Partnerschaft, arbeitet sie, was macht sie dort genau, wie ernährt sie sich, wie macht sie Sport, und ich kann dir genau sagen, was die Person denkt über sich und die Welt. Wie ist ihr Grundmuster, ist ihr Denkmuster. Ne? Und da haben wir solche Sachen wie ich muss kämpfen, ja, sehr spannend. Oder Liebe ist gleich Leistung, hatte ich auch ganz hart früher, dass ich wusste, okay, wenn ich Leistung bringe, dann bin ich liebenswert. Aber was ist eigentlich, wenn ich keine Leistung bringe, bin ich dann nicht mehr liebenswert? So, und dann hast du natürlich Angst vor Selbstwertabfall und ballerst ohne Ende mit Stress raus. Und das führt permanent in Überforderung am Ende. Und deswegen ist es so unglaublich spannend, weil es gar nicht so banal ist am Ende. Aber ich sehe das Ganze sehr rational, weil es ist so wie so Situationen und Reize fallen auf ein System, werden verarbeitet und dann kommt da irgendeine Stressreaktion bei raus. Und das muss man sich echt mal angucken, was da passiert in unserem Kopf und auch reflektieren am Ende.
Ja, wir sind ja so ein bisschen diese Performance-Gesellschaft, ne? Du hast es ja gerade schon beschrieben, immer wenn wir leisten, dann gab es eine Belohnung. Ist ja bei sehr vielen so, bei mir ist das definitiv auch so und ich kenne auch sehr viele, bei denen es so ist. Warum ist das so? Warum sind wir eher so Performance-getrieben und gar nicht, also warum ist dieses Stressmanagement oder dieses, okay, es ist auch in Ordnung, auf der Couch zu liegen und mal nichts zu machen, warum ist das nicht so verankert bei uns? Woher kommt das? Was glaubst du?
Erst, Nummer eins ist eine Systemfrage. Der Kapitalismus liebt Leute, die davon abhängig sind, Bestätigung von außen haben zu wollen. Und dann leisten sie, dann kriegen sie Bestätigung und dann sind wir halt drin in der Konditionierung. Und das heißt, Leistung macht ja auch ultra Spaß, ne? Was Projekte nach vorne zu bringen, Bestleistung im Sport abzurufen oder sich gut um die Gesundheit zu kümmern und da nach vorne zu kommen. Das heißt, wir merken schon, es macht Spaß. Es kann aber nicht das einzige Ziel sein, dem zu folgen. Und das Problem ist, wenn wir nicht richtig gelernt haben, auf uns zu hören und zu gucken, was ist mir jetzt eigentlich gerade wichtig, gucken wir uns im Außen um und gucken, was wird am meisten verstärkt. Wie müsste ich eigentlich mein Leben leben, sodass andere Leute sagen, ach geil, cool, du hast es ja geschafft. So, und dann kann es sein, dass wir uns ein Leben aufbauen, was gar nicht authentisch und ehrlich zu uns passt, sondern dass wir uns ein Leben aufgebaut haben, was da draußen die meiste Verstärkung kriegt, einfach von der Konditionierung. Ne, so wie der Pavlovsche Hund, der die Klingel hört und dann merkt, da kommt was zu essen und dann fängt er an zu sammeln. Das ist dann einfach drin. So, und da gibt es ein paar spannende Techniken, die man verwenden kann. Zum Beispiel Nummer eins, Entspannung ist halt Teil von Leistung. Leistung gibt es nicht ohne Entspannung. Das ist ganz einfach am Ende. Wenn du Energie ausgibst, musst du Energie irgendwie wieder reinkriegen. Das heißt, die ersten Jahre, als ich noch, ja, wir sind jetzt ja gerade hier 10 Leute in der Drachenberg-Akademie, aber ich bin zusammen mit meinem Bruder so vor 5,5 Jahren gestartet. Da habe ich immer aufgeschrieben, wie viel ich mich entspannt habe, und es war für mich Arbeitszeit, weil ich wusste, ich kann ohne Entspannung nicht arbeiten, erst recht nicht als Stresscoach. Ja. Das ist so ein erster Trick, um dem Gehirn halt beizubringen, pass auf, das hat nichts mit faul zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass du halt ja, langfristig leistungsfähig bist. Und neben dem Kapitalismus, wo wir halt dann immer wieder sehen, dass Leistung verstärkt wird, haben wir auch das ganze Thema, ja, am Ende ist es vielleicht auch ein Selbstwertthema, dass wir vielleicht irgendwem was beweisen wollen, sei es den Eltern, ne? Vielleicht glauben wir, dass unser Wohlbefinden an das Wohlbefinden von unseren Eltern gekoppelt ist und dass die stolz sein sollen und sich keine Sorgen machen dürfen. Vielleicht, ja, haben wir irgendwie gelernt, wenn ich Leistung vollbringe, dann kann ich eine innerlichere Leere auffüllen. Und wer bin ich überhaupt, wenn ich nicht arbeite oder wenn ich keine Leistung bringe? Das kann auch noch so ein Thema sein. Dann ist es ein Ablenkungsthema. Wenn wir halt irgendwelche unangenehmen Gefühle wie Wut, Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Überforderung haben oder auch eine Sinnlosigkeit fühlen, dann covern wir das teilweise mit Leistung, dass wir sagen, okay, es wird schon weggehen, das Gefühl, wenn ich noch mehr arbeite und wenn ich mich nicht damit beschäftige. So, ne, wie so der Wasserball unter dem Wasser mal gehalten wird und du hast permanent damit zu tun, deine Gefühle nicht spüren zu wollen und dich selber nicht spüren zu wollen. Vielleicht auch große Lebensentscheidungen vor dir herzutragen. Ne? Ist mein Mann noch der Richtige? Ist meine Frau noch die Richtige? Ist mein Job noch der Richtige? Ist vielleicht auch die Stadt oder die Tätigkeit, die ich mache, überhaupt noch die Richtige? Und aus Angst vor diesen großen Entscheidungen arbeiten wir einfach ganz viel, und um einfach abzulenken. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch ein großes Thema.
Ja. Jetzt hast du ja schon erzählt, du hast so deine persönlichen Erfahrungen aus dem Leistungssport gemacht. Ich kann das total wiedergeben. Ich habe auch Leistungssport Basketball gemacht.
Hast du gespielt?
Und bei uns war Regeneration.
Ah, tust mich dafür. Ja, das ist die Jugendmannschaft von Alba.
Kenne ich. Genau, war damals. Jetzt hat ja Alba komplett einen eigenen Jugendbereich. Aber ja, habe dann aber irgendwann auch mit 16 tatsächlich aufgehört, weil ich dann ausgebrochen bin und auch mal feiern gehen wollte. Aber habe dann auch wieder angefangen und an der Uni trainiert und also auch Teams trainiert. Und dann habe ich mich leider verletzt und seitdem darf ich nicht mehr spielen. Also nicht mehr richtig. Ja, ja. Knie wurde komplett nach außen verdreht, ist komplett kaputt. Aber es ist immer noch, ich habe mit 6 angefangen zu spielen. Also ich war komplett in diesem ganzen Leistungsbereich von der Jugend drinne. Morgens vor der Schule Training, Nachmittagstraining, Abendstraining und so. Deswegen, bei uns war Regeneration gar kein Thema, muss ich sagen, damals. Jetzt ist das ja im Sport zum Glück anders. Also da sieht man das ja schon, dass da verstanden wurde, dass man sich auch ausruhen muss. Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast einmal deine eigenen Erfahrungen durch den Leistungssport und natürlich auch ne, durch das eigene Leben. Aber dein Background ist ja ein Psychologiestudium, oder? Wird das Thema da behandelt eigentlich? Also ist das,
boah, oder also stiefmütterlich. Das ganz andere Themen? Also ich habe sozusagen so ein, ja, eine allgemeine Psychologie habe ich meinen Abschluss gemacht. War jetzt gar nicht irgendwo vertiefend drin. Das heißt, wir haben alles angerissen. Und so ein Psychologiestudium ist am Ende auch ganz viel Statistik, Methodenlehre, Diagnostik. Viel Zahlen und Studien und wirklich so Mathematik. Und Stress spielt da nicht wirklich eine große Rolle. Also es ist sehr klinisch auch, also dass man viel über psychische Erkrankungen redet. Und dann halt so die Grundlagen, ne? Wie lernen wir, wie denken wir, biologische Psychologie, so die ganzen Themen. Da hatte ich jetzt auch noch nicht so die krasse Leidenschaft. Und ich habe auch eigentlich nur gemacht, da war jetzt so gar nicht der krasse Lebensplan dahinter, dass ich so gesagt habe, oh ja, ich will Stresscoach werden und dann ist ein Psychologiestudium ganz gut. Sondern ich war halt damals im Kader von der deutschen Wasserball-Nationalmannschaft und konnte mir halt mein Studium aussuchen. Und da war irgendwie BWL, Jura und Psychologie. Und dann habe ich Psychologie genommen, weil ich hatte jetzt ein 1,9er Abi, aber da kommst du eigentlich nur rein mit 1,0. Und dann habe ich es einfach mal gemacht. Und dann, wie der Zufall es so wollte, oder auch nicht Zufall, habe ich dann im 5. Semester, war ich 23 von 9 Jahren. Genau, war ich sozusagen auch voll in diesem Leistungsding drin, ne? Studium, Leistungssport und auch war noch Werkstudent für einen Investor in Berlin und habe eigentlich nur von morgens bis abends gearbeitet. Habe ich ja schon gesagt, mein Glaubenssatz war, ich muss mich anstrengen, ich muss mich stressen, wenn ich ein Ziel erreichen will. Hat auch wunderbar funktioniert, war krass erfolgreich alles. Aber ist dann, das System ist in sich zusammengefallen, weil ich mich halt so krass überreizt habe. Und dann wirklich 6 Monate einmal komplett weg vom Fenster war, stressbedingtes Burnout, depressive Episode, 21 Kilo Übergewicht, einmal so komplett körperlich und psychisch ja im Minusbereich gerutscht. Genau, aber in der Zeit auch eine ambulante Psychotherapie gemacht, um das alles so aufzuarbeiten. Und ja, war einmal komplett, mitten in der Saison habe ich dann auch das Kapitänsamt übergeben an meinen besten Kumpel, habe die Uni pausiert, habe den Job pausiert, ja, und musste mich gezwungenermaßen mit mir selber beschäftigen. War natürlich krass, ne? Voller Wut, voller Ärger, voller Traurigkeit, Verzweiflung, Überforderung, Hilflosigkeit. Und als ich dann rausgekommen bin, habe ich dann eigentlich meine Liebe zur Stressbewältigung entdeckt, weil ich gemerkt habe, okay, das kann man lernen. Man kann lernen, seine eigenen Erwartungen anzupassen. Man kann lernen, Anspannung und Entspannung ins Leben zu holen. Man kann lernen, Selbstfürsorge aufzubauen. Man kann lernen, sich zu hinterfragen und zu reflektieren, wie reagiere ich dann in manchen Situationen? Wo kommt denn diese Härte her? Wo kommt denn die Destruktivität her, wenn irgendwelche Sachen nicht klappen? Genau, und ich wusste auch immer schon, also es gibt ja ein paar Leute, gehen ja raus aus Stresskrisen und sagen, oh, nie wieder Stress, so, ne, keine Erwartungen mehr, keine Deadlines mehr, ich will jetzt nach Portugal und setze mich auf einen Stein und meditiere, überzogen, überspitzt gesagt. Und das wusste ich, ist nicht mein Weg. Ich wusste schon, ich habe Bock auf Leistung und ich liebe auch Leistung. Und wusste aber, ich brauche eine Brücke zwischen Leistung und Gesundheit. Und das ist halt gesunde Stressbewältigung. Damit kriegen wir beides hin, nämlich gesunde Leistungsfähigkeit am Ende.
Ja, und dann ist quasi auch die Idee für deine Selbstständigkeit entstanden.
Genau. Dann wusste ich so, ey, krass, ja. Irgendwie hier Leistungssport und irgendwie eigene Erfahrungen gemacht und so. Und da jetzt relativ viel gelernt und will das auch weitergeben. Habe dann eine Trainerausbildung gemacht, eine Coachingausbildung gemacht, habe meinen Abschluss in Psychologie gemacht, habe mir einen kleinen Gründerkredit genommen, bin einfach mal losgestartet. Und ja, jetzt hat sich jetzt alles so weiterentwickelt, dass mittlerweile die Drachenberg-Akademie draus geworden ist, wo ich nicht nur ich alleine am Start bin mehr, sondern halt ein großartiges Team habe. Und wir immer mehr größere Projekte haben. Nicht nur Menschen zu helfen, besser und gesünder mit Stress umzugehen, sondern auch mittlerweile eine Stress-Coach-Ausbildung haben und eine Stress-Mentor-Ausbildung. Also alle, die lernen wollen, 1:1 im Stress-Coaching zu wirken oder auch Vorträge, Workshops, Webinare halten wollen zum Thema Stress. Genau, weil wir hatten so viele Anfragen, die konnten wir gar nicht mehr alle bedienen. Dann haben wir gesagt, okay, also ich muss mal jetzt mein Ego davon loslösen und ich muss nicht der Typ sein, der hier immer die Coachings gibt und der die Vorträge hält. Ich mache das, aber ich habe auch nur 24 Stunden. Und vor Corona war ich permanent einfach nur in Flugzeugen unterwegs und habe Vorträge und Workshops gehalten. Und dann haben wir das Ego davon gelöst und dann ja, haben wir einfach ganz viele Leute eingeladen, mitzumachen bei der Mission. Wir brauchen da halt so wirklich so eine Graswurzelbewegung, damit wir halt das zu den Leuten bringen, die tagtäglich nicht schlafen können und sich schlecht fühlen und denen es einfach richtig kacke geht und die einfach nicht wissen, dass man Stressbewältigung lernen kann. So, ne? Und die sich einfach Vorwürfe machen, genau wie ich damals ja auch. Also ich habe so ein bisschen den Satz mitgenommen, ich will die Person sein, die ich damals gebraucht hätte. Weißt du, die mir gesagt hat, ey, pass auf, alles gut. Krise ist Gefahr und Chance zugleich. Das System hat halt super gut funktioniert, hat halt seinen Grenznutzen. Und jetzt darfst du mal lernen, was sind deine Werte? Was sind deine Bedürfnisse? Und du darfst jetzt mal lernen, Gedanken sind keine Fakten. Ja, wenn dein Gehirn dir eintrommelt, ein Fehler ist eine Katastrophe und du hast versagt und was denken die anderen über dich? Und oh, so, ja, Gedanken sind erstmal nur Gedanken. Damit fängt es ja auch am Ende an, sich nicht den ganzen Quatsch zu glauben. Und wir haben teilweise so krasse Kopfgeburten einfach, wo wir so viel Stress haben, auch Zukunftsstress von Hypothesen und Annahmen, die überhaupt nicht geprüft sind, die überhaupt nicht eintreten. Und das ist halt super wichtig zu verstehen und wirklich mit dem Werkzeug oben, mit dem Gehirn, was wir gegeben bekommen haben, vom lieben Gott einfach bestmöglich umzugehen. Genau.
Ja. Aber auch erstmal zu merken, dass man Stress hat, das ist ja schon mal der erste Schritt, ne? Also das ist so meins, wo ich immer, also nee, meine Kunden sagen immer, ich frage immer so, ja, Stresslevel von 1 bis 10, ja, so 3, nee, ich habe keinen Stress. Und wenn ich dann, bei mir muss jeder Kunde ein Ernährungstagebuch schreiben, aber halt auch Stresslevel, Sport, also einfach so wie so ein Tagebuch im Endeffekt, ganzheitlich. Und wenn ich mir dann die Tage anschaue, denke ich so, okay, du hast auf jeden Fall Stress. Das hört sich anstrengend an, was du da machst. Und wenn man dann ein bisschen tiefer geht, merkt man schon. Und ich finde es halt krass, dass viele erst sehr, sehr spät an diesen Punkt kommen, nämlich dann, wenn es eigentlich körperlich wird, ganz oft, dass sie merken, dass das Stress ist. Ne? Also irgendwie, viele merken es erst, wenn plötzlich ein kreisrunder Haarausfall da ist. Vorher haben sie es gar nicht gemerkt oder wenn das Auge anfängt zu zucken, weil die Nerven da verrückt spielen oder so. Das finde ich halt auch krass, ne? Dass es einfach dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit sich selber gegenüber gar nicht so, also dass man das auch erst lernen muss. Und
ja, das ist ja auch ein Thema, ne? Also ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, ein kranker Mensch hat genau einen Wunsch. Und wer selber noch keine Stressprobleme hatte, dem kann man 1000-mal erklären, dass es sozusagen Gefahr und Chance zugleich ist, weil der wird sagen, hey, ist doch mega geil, ich habe Energie, ich bin motiviert, ich habe Bock, ich kann mich fokussieren. Und erst wenn die Nachteile kommen, dann beschäftigen sich die Leute damit und es ist halt einfach so, ne? Wenn wir noch keinen Leidensdruck haben, dann können wir gar nicht so eine großartige Vision aufbauen, dass wir sagen, hey, pass auf, dein Leben kann einfach doppelt so schön werden, wenn du lernst, mal ausgeglichen zu sein. Wenn du lernst, in den richtigen Momenten, in den richtigen Situationen Stress, Power zu nutzen, aber dann auch in den richtigen Momenten in die Ruhe und in die Reflexion zu gehen und einfach mal zu überprüfen, was dein Gehirn dir die ganze Zeit probiert einzureden, warum du jetzt von morgens bis abends kämpfen musst, warum du von morgens bis abends drücken musst, warum du von morgens bis abends im Push-Modus unterwegs bist. Ne? Und alleine sozusagen diese Metapher, du hast halt zwei Arten, Ziele zu erreichen im Leben. Und bei dem einen brauchst du den Push-Modus, ne? Also wirklich drücken, da ist eine Tür, ne? Kriegst die Klinke runter, dann drückst du gegen die Tür und dann geht die Tür auf und dann gehst du durch. So, und dann gibt es aber Ziele und Bereiche im Leben, da denken wir, da steht Stress drauf oder Push oder drücken, da steht aber Pull und Ziehen drauf. Und das kriegen wir nicht mit der Stressenergie hin. Da verrennen wir uns und machen uns die Nase platt. Und dann merken wir, ah krass, da steht Pull drauf. Ich dachte jahrelang, da steht Push drauf. Ja? Und dann stehen wir aber trotzdem vor der Tür und ziehen die zu uns ran und ziehen die gegen uns, gegen den Kopf, gegen die Füße und die geht auch nicht auf. Und was wir dann brauchen, ist sozusagen Druck rausnehmen, einen Abstand gewinnen, mal einen Rückschritt machen mental. Ja? Dann ziehen wir die Tür auf und dann können wir durch die Tür durchgehen. So, und alleine das Bewusstsein für diese beiden Energiequalitäten zu haben, ist halt sehr, sehr wichtig. Und was du auch gesagt hast, die Stressbelastung ist ja auch immer super subjektiv, ne? Also es gibt Leute, die arbeiten super viel, aber die sind halt entspannt. Für die gehört es dazu, das ist gar nicht schlimm. Weißt, der Top-Manager, der irgendwie 1000 Leute in 5 Abteilungen führt, für den ist das überhaupt kein Stress, weil der macht das mit Leichtigkeit. Der ist gut ausgerichtet, ist bei sich, sorgt für sich, hat delegieren gelernt. Und der hat aber auf einmal ganz viel Stress, wenn er seiner Tochter ein Geschenk kaufen muss. So. Wo wir dann sagen, hä, was ist denn da der Stress? Ja, boah, ich weiß gar nicht, was sie will und boah, krass und so. Das heißt, es ist super individuell, super subjektiv und immer einzigartig. Und diese Einzigartigkeit brauchen wir auch, um voranzukommen bei dem Thema.
Ja, du hattest vorhin erwähnt, vor Corona bist du viel rumgeflogen. Jetzt ist natürlich irgendwie alles digital und online. Was findest du anstrengender? Ich persönlich finde Fliegen super anstrengend oder Reisen, weil ich das nicht so gut vertrage. Ne, mir wird immer übel und so weiter. Was auch ein Grund war, warum ich meinen alten Job nicht mehr machen konnte, weil ich einfach auch viel reisen musste. Und kriege jetzt aber auch von viel mit und ich merke es auch selber, dieses die ganze Zeit vor Zoom hängen, vor dem Bildschirm hängen, ist ja auch irgendwie anstrengend. Und ich kann mir, oder du kannst dir das ja auch einteilen, ne? Man kann sagen, nee, ich mache nur 2 Termine auf Zoom am Tag und das reicht mir. Aber wenn du jetzt im Unternehmen bist, Arbeitnehmer bist, dann hängst du ja im Endeffekt den ganzen Tag darum. Und ich kriege immer wieder das Feedback, dass es immer anstrengender wird, immer stressiger für die Leute wird. Was war für dich so anstrengender? Hast du da
beide Extreme sind scheiße. Nur digital ist kacke und nur offline ist auch kacke, weil es einfach zu, dann sitzt man permanent wirklich im Flugzeug und kommt nicht zur Ruhe. Deswegen ist ein Mix am Ende cool. Deswegen freue ich mich auch, wenn jetzt Corona so ein bisschen wieder hoffentlich dann weg ist. Beides einfach geht. Genau, aber ja, also was halt schön ist, Leute digital zu erreichen. Ne? Also wir haben ein Online-Programm, das ist über die Krankenkassen zertifiziert. Da kriegen die Leute Gesundheitsbonus ausgezahlt von der Krankenkasse, wenn sie es absolviert haben. Und das ist halt super schön online. Das liebe ich, ja, weil wir da tausende Leute einfach mit erreichen können. Genau wie, ja, wie unser Podcast-Kanal. Ne? Super cool, online und passt alles, ja. Social Media auch. Aber jetzt zum Beispiel, wir haben eigene Seminare. Gerade in Berlin sind 20 Leute erlaubt. Das heißt, wir führen Seminare mit 20 Leuten durch, 3-Tages-Seminare. Super cool. Ich liebe es, Menschen zu begegnen, denen in die Augen zu gucken, die zu spüren, in einem Raum zu sein. Ja, ist einfach auch was anderes, echt. Und dann aber auch unsere Stresscoach-Ausbildung ist komplett digital. Das heißt, die läuft komplett online ab, über 6 Monate. Und das ist natürlich auch cool, weil da reichen wir halt Leute, Mütter, die könnten nicht irgendwo hinfliegen oder so, ne? Oder Leute, die sagen, ey, ich muss jemanden pflegen oder ich will gar nicht so viel fliegen. Und das heißt, ich finde beides super cool in der Kombination. Ja. Und von der Anstrengung her, ja, ist digital das anstrengend. Ich brauche Austausch. Ich will Menschen begegnen und ich will Leute spüren. Ich will Smalltalk haben. Und genau, deswegen kommt mein Team regelmäßig ins Büro. Ich bin der Einzige, der jeden Tag hier ist. Und ja, wir haben alle, sind alle im Homeoffice. Und so 1-2 Mal in der Woche kommen alle Leute mal vorbei. Und das finde ich total schön.
Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe vor Corona auch viele Workshops gehalten und fand gerade so, also gerade wenn du was erzählst und einfach so dieses Feedback, wie die Leute auf dich reagieren, dass sie nicken oder, ne, finde ich total wichtig, weil ich konnte dann auch während des Workshops oder während des Seminars natürlich das Thema auch dementsprechend ein bisschen lenken. Und das finde ich tatsächlich digitaler schwerer, ne, weil die meisten, auch wenn sie nicht negativ sind in dem Moment, sondern zuhören, sehen halt konzentriert aus und gucken in den Bildschirm und die Körpersprache ist eine ganz andere. Du kannst das ja gar nicht so richtig wahrnehmen. Das finde ich auch. Also da finde ich tatsächlich Workshops live viel, viel einfacher und viel, also ich liebe das auch. Und online finde ich es tatsächlich sehr anstrengend, weil man auch gefühlt viel mehr redet. Also das ist, ja. Was würdest du sagen, was verstärkt unseren Stresszustand? Also ich weiß, es ist sehr individuell, ne? Aber so gibt es, vielleicht gibt es so ein paar Punkte, die so standardmäßig dazu führen, dass man den eh schon vorhandenen Stresszustand intensiviert. Und was fährt ihn so runter?
Also unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Das bedeutet, wir glauben, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, dann muss es uns wichtig sein. Und wir haben irgendwann gelernt, wenn wir die Wichtigkeit nach oben bringen, dann erreichen wir unsere Ziele. Ja, also von wegen, meine Gesundheit ist mir wichtig und jetzt mache ich ganz viel dafür. Oder meine Karriere ist mir wichtig und dann mache ich ganz viel dafür. Und was wir machen damit, wir faken damit so einen Alarmmodus in uns. Ja, also die Stressreaktion an sich ist eigentlich dafür da, um ein Ziel zu erreichen, nämlich um dein Überleben zu sichern. Wir kennen drei Stressreaktionen, kämpfen, flüchten und totstellen, also fight, flight or freeze. Und je nachdem, wie so die Lage eingeschätzt wird, wird die Stressreaktion ausgelöst. Und der Alarmmodus ist eigentlich nicht dafür gebaut, den einfach mal so zu nutzen, sondern der Alarmmodus ist wirklich dafür gebaut, wenn es aufs Ganze geht, ne? Adrenalin, Cortisol schießt in unseren Körper und dann sind wir wach, dann sind wir fokussiert, aber vielleicht auch engstirnig. Kämpfen, drücken, sind motiviert und gehen nach vorne, ne? So richtig mit der Stressenergie. Und der wird durch Wichtigkeit gesteuert. Und jetzt haben wir einen interessanten Effekt, nämlich dass Wichtigkeit und Bedeutung im Kapitalismus auch noch konditioniert wird. Wir wollen wichtig sein. Wir wollen wichtige Sachen zu tun haben. Wir wollen was von Bedeutung machen. Und wir kriegen ja auch gesagt, du bist einfach wichtig. Ja, es geht um dich. Wenn wir die Wichtigkeit aber übertreiben, dann schlägt sie sich negativ nieder. Und dann sind wir permanent von morgens bis abends mit wichtigen Themen beschäftigt, machen wichtige Sachen und nehmen uns auch für wichtig. Und da gibt es eine schöne Studie und die Grundaussage ist Spotlight-Effekt. Also, dass wir das Gefühl haben, uns ist wie so ein Spotlight, der auf uns gerichtet ist. Und die Studie war vom Setting her so, dass eine Person wurde ein richtig hässliches T-Shirt angezogen und die wurde in einen Raum geschickt, wo andere Probanden einfach waren. Ein paar Minuten und dann wurde danach gefragt und die Person mit dem hässlichen T-Shirt wurde gefragt, pass auf, wie viel Prozent haben denn ein hässliches T-Shirt wahrgenommen? Und dann so, ja, 50% werden es gesehen haben. Dann wurde die Gruppe gefragt in dem Raum, die Probanden, wie viel Prozent von euch haben denn gesehen, dass die Person ein hässliches T-Shirt anhat? Und das waren nur 20%. Das heißt, wir überschätzen unsere eigene Wichtigkeit. Das ist ein Ego-Thema. Und damit meine ich nicht, dass das extreme Gegenteil die Lösung ist. Das extreme Gegenteil ist, ich bin unwichtig und auf mich kommt es nicht an. Das ist auch ungesund, weil dann betreiben wir keine Selbstfürsorge, dann treten wir nicht für unsere Bedürfnisse ein, wir treten nicht für unsere Werte ein und wir gestalten nicht unser Leben. Ja, aber es ist wie immer, beide Extremen sind ungesund. In der Mitte liegt dann das goldene Geheimnis. Und die Lösung, um in die Entspannung und die Gelassenheit reinzukommen, ist zu sagen, pass auf, ich reduziere mal die Wichtigkeit von dem Thema, was ich eigentlich erreichen will, und erhöhe sie nicht noch mehr. Ja? Und das nenne ich immer positive Bedeutungslosigkeit. Ja? Es hat im Leben nichts, hat eine Bedeutung. Ja? Wir sind hier in einem blauen Planeten, rasen mit einer Affengeschwindigkeit durchs Universum, drehen uns um uns selber und vor uns gab schon Abermillionen Jahre irgendwelche Lebewesen und menschliche Evolution und das kommt auf dich nicht an. In 200 Jahren ist dein Leben vergessen. So, es ist einfach scheißegal, was du jetzt die Woche machst. Und wenn es doch scheißegal ist und keine Bedeutung hat, dann bau doch bitte eine schöne Bedeutung und eine Wichtigkeit, die dir gut tut. Ja, fang doch bitte an, dein Leben zu genießen. Und zu lachen und dich zu freuen und einfach mal für dich da zu sein und mal nicht darüber nachzudenken, was jetzt Onkel Egon davon hält und was deine Freunde und Familie dazu sagen, sondern mach's mal für dich am Ende. Und das sozusagen zu verstehen, wenn dir was wichtig ist, reduziere mal die Wichtigkeit, gerade weil es dir wichtig ist. Das klingt kontraintuitiv, aber ich nehme es mal beim Thema Gesundheit. Es gibt Leute, die haben gelernt, Gesundheit ist mir wichtig, ja, weil die mal krank waren, psychisch oder körperlich. So dann, Gesundheit ist ganz wichtig. Ich muss meine Gesundheit kontrollieren. Ich muss das krass alles machen. Ich muss da immer präsent sein. Ich muss da immer dran denken. Und ich muss meine Aufmerksamkeit auf das Thema bringen. Ja, es ist so von der einen Vernachlässigung der Gesundheit rein in eine übertriebene Wichtigkeit. So, wenn du die Wichtigkeit jetzt überträgst, nehmen wir uns mal das Unterthema Ernährung rein. Ja, dir muss ja erstmal die Ernährung wichtig sein, damit du dir Zeit nimmst, damit du dich reflektierst, damit du dich gesund ernährst, damit du für dich da bist. Wenn du die Wichtigkeit übertreibst und auf einmal alles abwiegst, ja, und nichts mehr essen kannst, ohne vorher irgendwo raufzugucken und dir nicht mal irgendwelche einmal im Monat, einmal in der Woche, wann auch immer, irgendwas gönnst, was richtig viel Bock macht, ist jetzt einfach mal zu essen. Wenn du nichts mehr in deinem Leben hast, außer Ernährung, weil du sagst, ey, die ist so wichtig, dann ist das keine gesunde Ernährung, sondern eine Essstörung am Ende. Weil es sozusagen so eine krasse repräsentative Funktion hat, dass es halt zu viel ist. Genau das gleiche Noten von Kindern. Wenn die Noten von deinen Kindern dir super wichtig sind, dann machst du deinen Kindern so viel Druck, dass sie schlechte Noten schreiben werden, weil sie damit nicht klarkommen. Ja? Das heißt, es ist eigentlich ganz gut gemeint, die Wichtigkeit zu erhöhen, aber es steht uns manchmal selber im Weg. Ja? Genau das gleiche mit Persönlichkeitsentwicklung. Super spannend. Es gibt Leute, gibt ja auch da so diese Selbstoptimierungsfalle, wo dann, ja, es ist super wichtig und meine Morgenroutine ist mir wichtig und mein Dankbarkeitstagebuch und meine Reflexion. Ich mache das auch alles so, aber es darf nicht zu überbordenden Religion werden, weil dann fuckt es sich ab. Dann bist du abgefuckt, wenn du mal nicht meditierst. Dann bist du abgefuckt, wenn du nicht die neueste Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcaster oder Podcasterin hörst. So, dann bist du abgefuckt, wenn du meinen Gedanken nicht reflektierst. Ne, dann glaubst du nämlich auch, du wärst eine Maschine und könntest mit Mindset alles klären. Nee, kannst du nicht. Es gibt manche Bereiche, da bist du einfach Mensch. Das geht gerade noch nicht, warum auch immer. Und die Wichtigkeit zu reduzieren, bringt wieder Schwung ins Thema und du wirst wieder locker. Ja? Oder auch deine Menschen, mit denen du unterwegs bist, privat und beruflich, die werden wieder locker. Und was passiert? Du wirst dein Ziel besser erreichen, wenn du die extreme Wichtigkeit reduzierst. Aber dieses muss man erstmal verstehen vom Konzept her.
Ja, total der wichtige Punkt. Ich habe auf deiner Website natürlich ein bisschen rumgeschaut als Vorbereitung und du hast ja im Endeffekt deine eigene Methode entwickelt, um genau das weiterzutragen, entweder direkt an die Person oder an dann zukünftige Coaches. Du nennst das, glaube ich, die Drachenberg-Methode. Kannst du ein bisschen erzählen, ist das so ein Stufenmodell? Was beinhaltet das? Du musst natürlich nicht alles preisgeben, aber einfach so, dass man
ja,
die Idee bekommt,
was die
Inhalt davon ist.
Ja, ich kann die komplett preisgeben, die ist auch offen zugänglich in allem, was wir machen. Genau, wir haben die jetzt zum ersten Mal auch schriftlich festgehalten. Wir haben jetzt im Februar mir ein Buch geschrieben mit dem GU Verlag, zusammen mit einer Ernährungsexpertin. Das Buch heißt Entspannt macht schlank. Da habe ich 50% geschrieben, da geht es auch um die Drachmeck-Methode und 50% hat Dagmar von Kramm geschrieben. Das ist so ein bisschen die Kombination. Da haben wir die zum ersten Mal schriftlich fixiert und es ist eigentlich so eine dreistufige Pyramide. Ganz oben in der Drachmeck-Methode steht, das Ziel von gesunder Stressbewältigung ist, dein optimales Stresslevel zu finden. Magic-Spot-Prinzip. Ja, das bedeutet, du brauchst schon Wichtigkeit und Bedeutung und Stress und Druck und Anspannung und Aktivität, aber nur bis zu dem Maß, wo es für deine Ziele dienlich ist. Wenn es darüber hinausgeht, dann hast du Frühwarnzeichen, dann hast du zu viel Stress und dann schlägt es sich wieder um. Genau wie beim Thema Ernährung, ja. 3 Bananen sind gesund, 20 Bananen nicht mehr. Aber da kann die Banane nichts dafür. Die Banane ist weder gesund noch krank. Ja, es kommt immer auf die Menge an. Genau das Gleiche mit dem Stress. Es ist wie Feuer. Ja, es ist pure Energie. Und das ist das Ziel von der gesunden Stressbewältigung und deswegen auch ganz oben in der Drachmeck-Methode, in der Pyramide. Dann darunter, was bestimmt eigentlich unser Stresslevel? Und das sind die beiden Energiesysteme, von denen ich schon geredet habe, nämlich Push und Pull. Und da ganz wichtig, Pull-Energie, also Entspannung, Gelassenheit, Vertrauen und Flow, hat nichts mit Faulsein und Pause machen zu tun, sondern du darfst lernen, entspannt zu arbeiten. Du darfst lernen, gelassen deine Ziele zu verfolgen. Du darfst lernen, mit Ruhe hektische Phasen zu durchleben. So. Und Push muss uns keiner beibringen. Ja, kennen wir, können wir. Unser System kann sofort anspringen. Wenn du merkst, dein iPhone findest du nicht mehr, dann bist du sofort im Stressmodus. Ja, Thermostat für Wichtigkeit. Vorher war es noch die Geldbörse, jetzt ist es das iPhone, was viel wichtiger geworden ist in unserem Leben. Genau, und das zu lernen und diese beiden Energiesysteme auszugleichen. Und dafür haben wir 3 Hebel. Und das ist so unten die letzte Ebene der Drachenberg-Methode, nämlich Wahrnehmung, Bewertung und Entscheidung. Wahrnehmung, auch der Klassiker. Du bist nicht nur, was du isst, sondern du bist auch die Summe der Informationen, die du in deinem Kopf hast und der Reize. Ja? Und Wahrnehmung, etwas für Wahrnehmen. Dein Leben ist scheiße und geil gleichzeitig. Ich werde wahrscheinlich in jedem oder bei mir auch, es wird ganz viele Dinge geben, die sind wirklich dumm gelaufen. Ja? Und es wird ganz viele Dinge im Leben geben, die sind wirklich richtig geil gelaufen. So. Und wir sehen immer nur die 180 Grad Negativität, weil der Stress darauf trainiert ist. Der Stress will dich ja schützen. Das heißt, er sagt, Achtung, ja, da könnte die Gefahr lauern. Achtung, oh, da hast du dir das vorgenommen, was du nicht eingehalten hast. Da bist du noch nicht gut genug. Da bist du noch nicht wertvoll genug. Ja, der Stress glaubt, dass er uns damit was Gutes tut, dass wir die Gefahr im Blick behalten und das Negative nicht vergessen. Das war auch früher ein Evolutionsvorteil. Wenn du in der Steinzeit und im Mittelalter die Gefahr vergessen hast und vernachlässigt hast, dann bist du einfach gestorben. So, wenn du da meditiert hast und dein Dankbarkeit-Tagebuch und dein Reflexionsjournal rausgeholt hast, dann kann es sein, dass du zu entspannt warst und du hast die Gefahr übersehen. Das heißt, über die Evolution wurde schneller Stress und Fokus auf die Gefahr wurde einfach immer weitergegeben und die entspannten, gelassenen Gene sind ausgestorben, wortwörtlich. Und jetzt dreht sich's gerade um. Wir leben seit, weiß nicht, 70 Jahren im Sozialstaat in Deutschland. Es gibt keine Säbelzahntiger mehr. Du brauchst keinen Stress mehr, um dein Überleben zu verteidigen. Du hast eine -98 Betriebssystem drauf. Was glaubt, dass Stress die Lösung ist? Es stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Auch wenn du es glaubst am Ende. Und es ist manchmal punktuell fokussiert eingesetzt, mega Stress. Aber es fängt damit an, worauf richten wir die Wahrnehmung? Und jetzt ist gerade Entspannung und Gelassenheit, ja, und Erfolg und Stolz und Zufriedenheit und Dankbarkeit. Das sind die neuen Evolutionsvorteile. Jetzt sterben die Gene aus, die zu viel Stress haben, weil die werden körperlich und psychisch krank am Ende. Ja, und das ist jeder dritte Herzinfarkt in Deutschland ist stressbedingt. So. Und das ist die Wahrnehmung, etwas für wahrnehmen. Ja, welche Informationen hast du überhaupt in deinem Kopf? Wie du gehst in einen dunklen Keller rein und die eine linke Kellerseite ist komplett geil aufgeräumt, picobello, die glänzt, die ist richtig edel, richtig ästhetisch. Und die rechte Seite ist einfach nur Kacke, die schimmelt, da ist sozusagen nur Müll. Jetzt ist die Frage, wo leuchtest du hin mit deiner Taschenlampe? Siehst du den gesamten Keller? Siehst du nur das Positive oder siehst du nur das Negative? So, und das heißt, es fängt mit deiner Aufmerksamkeit an. Ja? Welche Informationen holst du dir überhaupt über dich und die Welt? Danach müssen wir die Informationen verarbeiten. Ja, wir müssen die jetzt bewerten. Ja, das heißt Wahrnehmung und dann Bewertung. Und es ist wie mit einem Meisterkoch. Ja, du kannst das beste Reframing, die beste Neubewertung, die besten Perspektivwechselmethoden der ganzen Welt haben. Wenn nur Scheißreize in deinen Kopf reinkommen, dann wirst du nicht fertig werden mit Reframing. Genau wie der beste Meisterkoch, wenn der nur verschimmelte Zutaten kriegt, der wird daraus nichts backen können. So. Das heißt, A, wichtig, welche Informationen lässt du in deinen Kopf? Und B, wichtig, wie bewertest du das Ganze? Ja, ein Fehler ist nicht das Problem, sondern die Bewertung, dass du keinen Fehler machen darfst, sonst hast du versagt. Die Erschöpfung ist nicht das Problem, sondern die Bewertung, dass du nicht erschöpft sein darfst und dass du sonst faul bist. Der Konflikt in der Partnerschaft ist nicht das Problem, sondern die Erwartung und die Bewertung, dass du immer Harmonie in deinem Leben haben musst. Ja, die Unsicherheit und das Angstgefühl ist nicht das Problem, sondern die Bewertung, dass du keine Angst haben darfst. So können wir jetzt stundenlang solche Facetten aufzeigen. Es ist nur halt 10% der Reiz und 90% unsere Reaktion. Und unsere Reaktion wird von der Bewertung gesteuert, von der Erwartung, die ich habe. Ja, oder von der Stressgeschichte, die ich mir erzähle, wie angeblich die Welt oder ich funktionieren soll oder auch meine Mitmenschen. Und einfaches Beispiel, von perfekt auf bestmöglich zu gehen. Ja, sich die Lebensbereiche anzugucken und die perfektionistische Bewertung rauszuziehen und die neue Bewertung reinzuziehen, bestmöglich. Ich gebe mein Bestes und lerne aus meinen Fehlern, die ich mache. Ist auf einmal viel mehr Entspannung im Leben, viel mehr Freiheitsgrade, total viel Flexibilität drin. Und Entscheidung als letzten Punkt, als dritten Hebel von der Drachenmilch-Methode, du bist die Summe deiner Entscheidung. Ja, klar, ausgeklammert, Schicksalsschläge, Sachen, für die du nicht entscheiden kannst. Ja, wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du dich nicht entscheiden zu laufen. Da hast du einfach eine Einschränkung. Aber du kannst dich entscheiden, wie du damit umgehst am Ende. Und wenn ich jetzt schon die Summe meiner Entscheidungen bin, dann ist ja die Frage, wer bestimmt denn über meine Entscheidung? Ja, ich bestimme meine Entscheidung. Entweder unbewusst, indem ich Verhaltensmustern folge, wo wir am Anfang drüber geredet haben, Getriebenheit, ich will irgendwem was beweisen, ich glaube nicht gut genug zu sein und glaube, ich muss leistungsfähig sein, damit ich was wert bin. Oder ich renne vor meinen eigenen Gefühlen und Gedanken weg. Oder die Entscheidung, dass ich immer Sicherheit in meinem Leben brauche und ich kein Risiko eingehen darf und ich immer nichts Neues mache und immer sozusagen auf Sicherheit spiele. Ein Entscheidungsmuster kann auch sein, dass es auf mich nicht ankommt. Ja, ich darf nicht meine Meinung äußern, ich darf nicht meine Werte und Bedürfnisse verteidigen. Und das heißt, die Verantwortung für die Vergangenheit zu übernehmen und zu wissen, dass deine Entscheidung in der Vergangenheit, die siehst du jetzt gerade wie und jetzt, du bist einfach die Summe deiner Ernährungsentscheidung. Du bist die Summe deiner Sportentscheidung. Du bist die Summe deiner Stressbewältigungsentscheidung. Du hast den Job, für den du dich entschieden hast. Du hast den Freundeskreis, für den du dich entschieden hast. Du hast das an, wo du dich entschieden hast. Du hast eine Brille, eine Frisur, für die du dich entschieden hast. Und auch, man kann ja sagen, ja, aber ich habe jetzt eine Führungskraft, die trifft für mich Entscheidungen. Ja, aber du hast irgendwann die Entscheidung getroffen, dass die Führungskraft für dich Entscheidungen treffen darf. So, und du könntest einfach von heute auf morgen kündigen und nach Känguruland, also Australien, ziehen. Und da Känguru-Züchter werden. So, könntest du machen. Aber wenn du es nicht machst, dann hast du halt keinen Bock, den Preis dafür zu bezahlen. Ne? Entscheidung hat immer einen Gewinn und einen Preis. Und wenn wir eine Entscheidung nicht treffen und wir wollen den Gewinn eigentlich haben, sind wir nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Ja, es hat einfach sein, du musst einen Preis dafür bezahlen, wenn du körperlich fit sein willst. Nämlich Sport zu machen. Du kannst es noch so sehr wollen, du musst damit klarkommen, dass es einen Preis hat. Es hat ein Invest, was du tätigen musst. So. Und das zu verstehen, das ist am Ende, wir sind einfach die Summe unserer Entscheidungen. Ne? Und das zu verstehen, unbewusst, Kompromiss, wir sind auch die Entscheidung unserer Kompromisse, die wir gemacht haben im Leben. Oder die Entscheidungen, die wir nicht getroffen haben. So, und das ist sozusagen eigentlich diese Pyramide, in der wir arbeiten, wo man, egal was, wie, wo man passiert, immer wieder gucken kann, was stresst mich eigentlich gerade? Was denke ich gerade über die Situation, dass ich Stress haben darf? Und kann ich was Neues denken? Ja, wenn Gedanken keine Fakten sind, dann kann ich doch bitte entscheiden, was ich gerade über die Situation denke.
Ja, sehr gut. Gefällt mir. Jetzt ist es ja manchmal so, dass man in so einer akuten Stresssituation ist und es in dem Moment dann auch merkt. Also, keine Ahnung, Herzrasen, Schwitzen, was auch immer. Man merkt, okay, der Druck steigt. Hast du vielleicht einen Tipp, was man in so diesen extrem akuten Stresssituationen machen kann, um sich so ein bisschen wieder zu erden, runterzuholen? Einfach, was funktioniert gut? Also zum Beispiel Atemübungen ist immer sowas, was ich auch gerne empfehle.
Ja, wir müssen den Stressabbau betreiben. Ganz viele Leute verstehen nicht, dass vor der Entspannung kommt der Stressabbau. Ja, wenn mein System auf 180 läuft, dann kann ich noch so sehr mich auf die Couch legen. Ich bin einfach weiter angespannt. Ne? Ich bin wirklich in dieser Anspannungsenergie. Also körperlichen Stressabbau. Schütteln, aufstehen, vom Kopf in den Körper kommen, wandern, raus in die Natur, Sport machen, ja, einfach mal schreien. Ein Ventil finden ist ganz wichtig. Und auch mentaler Stressabbau ist wichtig. Mentaler Stressabbau bedeutet, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Es bringt mir keine Punkte, mich von Sachen stressen zu lassen, die ich nicht ändern kann. Ich baue damit Aktivierungsenergie auf, aber sie kann nirgendwo hin. Sie ist einfach verschenkt. Das ist chronischer Stress am Ende. Ja, vielleicht gucken, wem kann ich verzeihen? Wo kann ich mir selber verzeihen? Wo kann ich Dinge klären? Wo kann ich mir Sicherheit und Klarheit holen? Gerade Unsicherheit und Unklarheit ist super viel Stress für unser Gehirn, weil es immer permanent Gefahr bedeutet. Ja, oder auch mal sich eine Liste nehmen, also ein leeres Blatt nehmen und einen Stift und mal schreiben, warum habe ich gerade Stress? Ja, ich habe die Deadlines, da habe ich noch Angst vor irgendwas in der Zukunft, da bin ich verärgert, weil es in der Vergangenheit schlecht gelaufen. Und mal alles durchgehen und mal selber dann schreiben, ich denke, dass ich perfekt sein muss, ich stark sein muss, ich alles kontrollieren sein muss, ich alles im Griff haben muss. So, und dann, das sind die ersten Stressgedanken und dann Alternativen finden. Ja, ich kann nicht alles kontrollieren. Ich kann nur mein eigenes Verhalten bestmöglich steuern, aber es wird auch dort Punkte geben, die ich eben nicht 100% kontrollieren kann. Gott sei Dank, das macht ja das menschliche Leben aus. So ein bisschen, ne? Kalt duschen, super krass, Stressimpfung, ja, dass man wirklich mal rausgeht aus dem Kopf, rein in den Körper und mal so einen Schock bekommt. Oder auch Atemübungen empfehle ich immer Wim Hof Methode. Ja, das ist eine spezielle, so ganz kurz, so 30 Mal ein- und ausatmen, richtig viel Energie reinbringen ins System, dann Luft anhalten, solange wie es geht, ausatmen, Luft anhalten nochmal und das Ganze dreimal hintereinander. Und wir verschieben einfach die Hierarchie von den Themen, die wichtig sind, weil unser Gehirn dann sagt, Alter, krass, ich hatte gerade keinen Sauerstoff mehr, ich habe jetzt wieder Sauerstoff. Das mit der Liste und mit der Angst, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Weil das ist sozusagen auf der Priorität, um mein Überleben zu verteidigen, relativ weit unten und Sauerstoff ist relativ weit oben. Das sind so die ersten Sachen, die man machen kann. Mit anderen Leuten reden, auch ganz wichtig, sich anderen Leuten anvertrauen, ja, darüber reden und wirklich rauskommen aus dem eigenen Kopf und ein Ventil finden.
Ja, was ist deine Erfahrung gerade so mit drüber reden? Meine Erfahrung ist, Frauen reden relativ viel, Männer eher weniger. Kannst du das so unterschreiben aus deiner Erfahrung oder gibt es dafür eine Erklärung?
Ich glaube, Männer dürfen erst lernen, über eigene Gefühle und auch Herausforderungen und Vulnerabilitäten und Verletzlichkeiten zu reden. Das ist irgendwie so anscheinend.
Ja. Das ist auch wieder so Erziehung, ne? Werden Männer oder Jungs erzogen wahrscheinlich, ne? Also, okay, voll interessant. Ich liebe ja dieses Thema. Wenn du jetzt so allgemein drei Tipps im Umgang mit Stress geben könntest nochmal. Du hast ja gerade eben schon ganz viel erzählt, aber was sind nochmal so Themen für diejenigen, die sich vielleicht noch nie damit auseinandergesetzt haben oder jetzt den Podcast hören und denken, ey, da, ich muss mal starten. Ich fand den Tipp mit der Liste gerade echt gut, so aufzuschreiben. Das sage ich auch immer, mal Stressoren identifizieren und aufschreiben. Auch was kann ich ändern, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Aber hast du so drei allgemeine Tipps, um so ein bisschen mit dem Thema zu starten, die vielleicht auch nicht so überwältigend sind,
genau,
die man ganz
also,
gut den
Tipp
Tag
Nummer eins, kann. Stress zum besten Freund machen. Anti-Stress ist wirklich Bullshit. Weil was bedeutet Anti-Stress? Es bedeutet gegen den Stress kämpfen, den Stress als Gegner sehen und den weghaben wollen. Ja? Stress ist weder positiv noch negativ. Es ist einfach nur pure Energie. Ja, und die kannst du halt lernen zu fokussieren und den auf deine Seite zu holen. Das heißt, richte die Aufmerksamkeit auf dich selber. Wie fühlst du dich? Was denkst du gerade? Reflektier dich und dann ja, lerne einfach den gesunden Umgang mit Stress und auch deinen Charakter. Lerne den kennen und freunde dich damit an. Wenn wir anfangen mit Kämpfen und das ist schlecht und die Charaktereigenschaft ist scheiße und das will ich nicht mehr haben, dann vermeiden wir und rennen weg. So lösen wir keine Herausforderungen auf. So vermeiden wir das ganze Thema nur. Nummer zwei, wer nicht handelt, wird behandelt. Wenn du nicht für deine Bedürfnisse und Werte eintrittst, dann ist es Zufall, ob das Umfeld das macht für dich. Ja? Mach dir klar, was ist dir wichtig? Was brauchst du gerade? Was bräuchtest du eigentlich, um gesund mit Stress umzugehen? Ja, ist es zum Beispiel Stressabbau über Sport? Ist es Entspannung? Liegt es daran, dass du im Kalender nur Stresstermine hast und du hast vergessen, dir die Entspannungstermine einzutragen. Ja, Klassiker, ist ein Anfängerfehler. Ja, der Kalender ist nicht nur ein Stresskalender, sondern es finden halt nur Sachen statt, die im Kalender stehen. Das bedeutet, trag die Entspannung in deinen Kalender ein. Und Tipp Nummer 3, Funktion vor Tradition. Ja, nimm dir mal ein Blatt, start mal einen Rhythmus, vielleicht am Anfang jede Woche, dann jeden Monat. Nimm dir ein Ziel vor, eine Absicht für die Woche. Meinetwegen, ich will dreimal mir 30 Minuten nehmen für mich, wo ich einfach nur Me-Time habe, wo ich alles machen kann, wo alles erlaubt ist, wo ich Netflix gucken kann, wo ich Podcast hören kann, wo ich Radio hören kann, wo ich, weiß nicht, mit irgendwem telefoniere. Dann, ja, starte das mal eine Woche und dann reflektierst du das Ganze und sagst, wie hat das geklappt? Was habe ich über mich gelernt? Was habe ich über meinen Stress gelernt? Und was nehme ich mir vor für die nächste Woche? Und was probiere ich mal zu ändern gedanklich? Ja, erstmal reflektieren und den Status quo wahrnehmen. Und dann kann man Veränderungen provozieren. Genau, und immer wieder auch beim Stress fragen, mache ich das aus Funktion, also weil es wirklich funktioniert und sinnvoll ist, oder aus Tradition, weil ich es gar nicht anders weiß. Und Traditionen sind so Identitäten. Ja, ich bin halt die perfekte Biene, die fleißig ist. Ja, wenn die perfekte Biene fleißig ist und der Biene geht's gut, ist es super. Wenn es der Biene aber schlecht geht und die kurz vorm Burner steht, dann bitte crashe deine Identität, dass du das fleißige Bienchen bist. Das bringt dir keine Punkte. Du bist viel mehr da als das. Darfst auch mal Nein sagen, schütze deine Zeit, quatsche mit den Leuten, probier auch wirklich mal auf dich zu hören. Was brauchst du gerade, damit es dir gut geht? Was ist der nächste Schritt? Und dann das Ganze als Skill, als Kompetenz zu sehen, die du lernen darfst und nimm dir mal ein paar Monate Zeit dafür. Ja, Deutsch sprechen zu lernen, hast du auch nicht innerhalb von einer Woche gemacht. Oder Geige spielen kriegt auch keiner in der Woche hin. Stressbewältigung, ja, du kannst ganz viel loslegen am Anfang, aber gib dir Zeit, das muss auch mal sacken lassen. Das sind fest eingebrannte Denkmuster, die bei uns drin sind, die wir überprüfen dürfen.
Sehr coole Tipps. Okay, jetzt spielen wir noch zum Abschluss ein kleines Spiel. Das mache ich immer ganz gerne. Ich sage A oder B und du sagst intuitiv, was du besser findest.
Kaffee.
Also, Kaffee oder Tee?
Am Anfang Kaffee mit Koffein und dann ab 11 Uhr nur noch entkoffeinierten Kaffee. Auch Tipp für alle, die Stress haben, trinkt nicht so viel Koffein. Ja, holt euch entkoffeinierten Kaffee.
Ja, das heißt, du machst es auch aus geschmacklichen Gründen, weil es dir einfach gut schmeckt. Ja. Strand. Okay, Strand oder Berge? Frühaufsteher oder Langschläfer?
Süß.
Süß oder salzig? Laufen, Kraftsport, Laufen, Yoga oder Ballsportarten?
Wegen Corona kann ich es gerade nicht so. Ich spiele noch so ein bisschen zweite Liga, habe ich letzte Saison mitgespielt. Ich habe so eine OP gehabt am Ellbogen. Sulcus ulnaris oder so, da hat sich so ein Nerv eingeklemmt und ich weiß gar nicht, was es jetzt. Also geht gerade nicht, weil Corona ist, aber ja, also laufen mindestens zweimal die Woche.
Okay, und dann noch Workaholic oder Chillpreneur?
Ja, Workaholic.
Ja. Aber du achtest schon auch auf dein Stresslevel, ne? Also wie du gerade gesagt hast, du baust dir immer noch Entspannungsphasen rein.
Aber ich liebe das Thema so krass. Das heißt, ich habe auch die Tendenz, mich zu überarbeiten. Aber wir haben auch einen Business Coach, ich habe einen Private Coach, lass mich da coachen. Das heißt, ich löse das nicht alleine, sondern da auch unterstützen.
Ja. Finde ich auch immer noch mal ein ganz wichtiges Thema, weil auch ich lasse mich coachen. Und ich finde immer, jeder sollte sich irgendwie mal irgendwann einen Coach geholt haben, weil man einfach so in seiner eigenen Sphäre ist. Und wenn man so diese Impulse von außen bekommt, macht es einfach was mit einem und es bringt einen immer weiter. Und ich habe das Gefühl, so in Amerika oder so ist das so ganz typisch, dass du irgendwie für alles einen Coach. Und in Deutschland ist das noch so ein bisschen, okay, dass du einen Fitnesstrainer hast, vielleicht einen Personal Trainer, ja. Aber danach hört es so ein bisschen auf. Und also ich habe auch immer wieder regelmäßig Coaches.
Das ist ja auch, wenn du den Fußball anguckst, da hat einfach jede professionelle Fußballmannschaft einen Coach an der Seitenlinie. So, erst ab der 6., 7. Liga spielt der Coach mit und der Spielertrainer, aber das ist ein Zeichen für Amateure. Kein professionelles Team der Welt würde auf einen Coach verzichten, weil du brauchst eine Außenansicht. Coach auch weitergesponnen, auch Experten reinzuholen über Podcasts, über Online-Programme, Seminare, dich einfach Input zu ziehen von Leuten, die eine Abkürzung kennen. Du musst nicht alles selber rausfinden, gerade beim Thema Stress nicht. Das würde ich keinem zumuten. Das ist einfach zu schwierig.
Ja. Ja. Okay, dann sind wir eigentlich am Ende. Magst du noch mal ganz kurz du hast schon erwähnt, du hast ein Buch, du hast verschiedene Programme, kannst du die noch mal ganz kurz auflisten? Ich packe die dann natürlich auch alle in die Shownotes, dass man da raufgehen kann.
Genau, also wer Bock hat, selber zum Stresscoach auszubilden, dann einfach auf drachenberg.de gehen, da sich einfach mal reinlesen, dann Stressmentor, genau das Gleiche, dann Online-Programm, gesunde Stressbewältigung, wer gesetzlich versichert ist, kriegt da sozusagen teilweise die Kursgebühr zurück. Dann Buch Entspannt macht schlank. Mein eigener Podcast heißt Stärke deine Stresskompetenz. Wir bieten auch Seminare an für gestresste Menschen. Und ja, ansonsten Social Media poste ich auch immer regelmäßig Tipps und Tricks. Das sind so die Sachen, wo man sich mit dem Thema connecten kann.
Ja, und ihr geht ja auch in Firmen, ne? Das hattest du ja auch gesagt. Das heißt, wenn jemand hier zuhört und sagt, oh, ich möchte jetzt gerne mal hier meiner Perso-Abteilung Gesundheitsmanagement oder was auch immer vorschlagen, meinem Chef vorschlagen, wir haben noch Budget, dann ist das auch möglich, ne? Okay, sehr cool. Vielen Dank. Ich fand es mega interessant, finde es ein total wichtiges Thema. Ich sage immer, Stress ist die Volkskrankheit, die neue. Und es hat mich total gefreut, dass du die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Und vielen Dank.
Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald.